Fokus Südwest, das Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten. Die aktuelle Ausgabe wurde produziert von Querfunk Karlsruhe. Am Mikrofon ist Lena Schöneberger. Die Themen: Zuerst zwei Beiträge zur zukünftigen Bildungspolitik in Baden-Württemberg. Ein Interview mit dem Pressesprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW. Und einen Beitrag über die Perspektive der außerschulischen Jugendbildung. Danach ein Beitrag zu den Ereignissen um die Neonazi-Demonstration am 1. Mai in Heilbronn. Das Lied in der Sendung ist von Street Spirit, Then I Fly.
Kurz nach Ostern war der Koalitionsvertrag der grün-roten neuen Landesregierung von Baden-Württemberg unter Dach und Fach Schwerpunkt Bildung. Viel soll sich in Schule und Kindergarten ändern. Frühkindliche Bildung, längeres gemeinsames Lernen, Ganztagesschulen, nur einige der Schlagworte. Lob erhält die zukünftige Landesregierung unter anderem von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW. Am Telefon begrüße ich den Pressesprecher der GEW Baden-Württemberg, Matthias Schneider. Herr Schneider, was lobt die GEW besonders am Koalitionsvertrag?
Ja, wir haben im Moment schon den Eindruck, dass die grün-rote Landesregierung ein Umsteuern in der Bildungspolitik anstrebt. Man kann es ein bisschen verkürzt sagen, dass deutlich mehr in die frühe Bildung der Kinder und Jugendlichen investiert werden soll. Und das war bisher ein Hauptdefizit auch der CDU-FDP-Landesregierung. Als Beispiel, es gibt zwar einen Orientierungsplan für die Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg, aber es gab bisher kein Geld dafür, dass diese vernünftigen und guten Standards, die in diesem Orientierungsplan drinstehen, vor Ort umgesetzt werden konnten. Das will die neue Landesregierung ändern. Und sie haben zum Beispiel auch gesagt, dass sie deutlich mehr in die Grundschulen investieren wollen, dort kleinere Klassen schaffen wollen und mehr Ganztagsgrundschulen. Das wäre auch ein wichtiger Schritt, um soziale Benachteiligung vor allem abzubauen.
Bei den Kindertagesstätten, das soll dann auch früher anfangen mit Kitas.
Ich meine, das ist ja schon ein Prozess, der im Gange ist, dass deutlich mehr in Kitas investiert wird. Es gibt ja auch die entsprechenden Ausbauziele für die unter Dreijährigen. Auch das ist was, was sicherlich ein Schwerpunkt werden soll. Und es gibt eben auch diesen Leitsatz, der seit einigen Jahren ja, denke ich, auch allgemein verbreitet ist, den wir als GEW schon immer versucht haben zu unterstützen. Auf den Anfang kommt es an. Man muss wirklich deutlich mehr in die Bildung der kleineren Kinder investieren. Dann muss man manche Reparaturleistungen, Anführungszeichen, bei den älteren Jugendlichen nicht mehr machen und spart im Endeffekt Geld, wenn man deutlich bessere Bildungsbedingungen in den Kitas schafft und in den Grundschulen schafft.
Aber was bedeutet das genau jetzt in der Kita? Was ändert sich denn?
Was sich genau ändert, das muss jetzt Grün-Rot erst zeigen. Bisher gibt es ja nur Absichtserklärungen, dass man zum Beispiel den Orientierungsplan verbindlich machen will. Das war etwas, was bisher nicht der Fall war. Und wenn man ihn verbindlich machen will, dann muss man im Austausch mit den Trägern der Kitas, das sind die kommunalen Spitzenverbände, das sind die großen kirchlichen Wohlfahrtsträger in Baden-Württemberg, mit denen Vereinbarungen treffen, wie man das finanziert. Konkret heißt es auch einfach, dass man vor Ort in den Kitas mehr Erzieherinnen und Erzieher braucht und dass man besser qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher braucht. Das betrifft den Bereich der Fortbildung, aber auch der Ausbildung von Erzieherinnen. Und dafür braucht man einfach Geld, damit sich dort die Qualität in den Kitas steigern lässt.
Ein anderes Schlagwort ist Inklusion. Was steckt denn dahinter?
Inklusion, dahinter verbirgt sich der Begriff der, ich nenne es mal auch etwas verkürzte, Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in den Kitas und den Schulen. In Baden-Württemberg haben wir ein sehr ausdifferenziertes Sonderschulsystem. Und wir finden, dass es nicht nur pädagogisch wichtig ist, sondern auch mit Blick auf die Gesamtgesellschaft und die Integration behinderter Menschen dort, dass deutlich mehr Menschen und mehr Kinder und Jugendlichen mit Behinderung in allgemeinen Schulen unterrichtet werden können. Und da geht es eben auch darum, dort die Bedingungen zu schaffen, dass diese Kinder zum Beispiel, wenn sie jetzt statt in der Sonderschule zu sein, in der Grundschule unterrichtet werden, dort natürlich auch die entsprechende Unterstützung bekommen, die sonderpädagogische Unterstützung bekommen, aber auch die Rahmenbedingungen müssen natürlich stimmen, wenn als Beispiel Rollstuhlfahrer in einem Grundschulgebäude sind und dort entsprechend die baulichen Maßnahmen dann erforderlich sind. Das heißt, Inklusion ist etwas, was, glaube ich, ein klares Ziel ist, auf das sich alle verständigt haben. Auch da gilt das Gleiche wie beim Orientierungsplan. Da muss es zusammen mit den Schulträgern, also den kommunalen Spitzenverbänden, Vereinbarungen geben, wie man das finanziell auf ordentliche Füße stellt und klären, welchen Anteil die neue Landesregierung beim Thema Inklusion übernimmt und welchen Anteil die Schulträger übernehmen können.
Aber wenn gerade gesagt worden ist, da stehen eigentlich alle dahinter, was ist denn dann der Unterschied zur vorherigen Regierung?
Die vorherige Regierung hat das zwar auch unterstützt, aber hat es finanziell nicht umgesetzt. Das heißt, wenn man Inklusion ernst nimmt, dann muss man entsprechend da deutlich mehr Geld investieren. Deswegen haben wir ja auch sehr deutlich protestiert als GEW, als es darum ging, dass Lehrerstellen, die jetzt rechnerisch frei werden aufgrund des Schülerrückgangs, gestrichen werden. Das halten wir nicht für sinnvoll. Wir glauben auch nicht, dass es die nächsten 5 Jahre überhaupt möglich ist, dort einzusparen in dem Bereich, weil wir eben dieses Geld der frei werdenden Lehrerstellen zum Beispiel für die Inklusion, für den Orientierungsplan und viele weitere Projekte im Kita- und Schulbereich benötigen werden.
Ein anderer Punkt ist die Einführung von Gemeinschaftsschulen bzw. die Ermöglichung dessen. Was ist denn der Unterschied zu einer Gesamtschule?
Gesamtschule wird eigentlich in Deutschland nicht mehr verwendet, vor allem deshalb, weil das ein Begriff ist, der aus den 70er Jahren stammt, der in der politischen Diskussion ein Stück weit verbrannt worden ist. Da gab es eben immer eine Lagerdiskussion, auf der einen Seite CDU, FDP, die gegen die Gesamtschule waren, und SPD, Grüne, die für die Gesamtschule waren. Das hat sich inzwischen stark verändert. Wir haben ja zum Beispiel in Schleswig-Holstein eine Landesregierung aus CDU und SPD gehabt, die genau diese Gemeinschaftsschulen dort auch gegründet haben. Das heißt, es ist einmal nicht mehr eine Frage der Ideologie, sondern eine Frage, wo können unsere Kinder und Jugendlichen am besten lernen. Und da sind sich auch wieder eigentlich alle Experten einig, dass diese Trennung, die wir in Baden-Württemberg und vielen anderen Bundesländern auch noch haben, dass Kinder nach der 4. Klasse aufgeteilt werden auf verschiedene Schularten, nicht förderlich ist, dass das viel zu früh ist und dass deshalb die Gemeinschaftsschule, und das ist einfach eine neue Formulierung für diese Schulart, dass diese Gemeinschaftsschule der richtige Weg ist, um Kinder besser und zu besseren Leistungen fördern zu können.
Soweit der Pressesprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg zur neuen Bildungspolitik in Baden-Württemberg. Ich danke für das Gespräch.
Ja, bitteschön.
Der Wechsel beginnt, ist das Motto des grün-roten Koalitionsvertrages in Baden-Württemberg. Die Ende März gewählte Landesregierung präsentierte ihn am Mittwoch letzter Woche. Ein wichtiger Punkt ist das Thema Bildung, das gleich an erster Stelle aufgeführt wird und für das auf 13 Seiten umfassende Reformen angekündigt werden. Während sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, positiv dazu äußerte, gibt es auch skeptische Stimmen. Eine davon kommt aus einem Bereich, aus dem sie aufgrund des großen Wahlerfolgs der Grünen eher nicht zu vermuten ist, der Jugendumweltbildung. Denn die Bildungspolitik von Grün-Rot konzentriert sich auf 3 große Bereiche. Es sollen vor allem Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen unterstützt werden. Im Bereich der Schulbildung sollen Gemeinschaftsschulen im Schulgesetz verankert werden. Kommunen können diese zukünftig einführen, müssen es aber nicht. Weiterhin sollen für alle SchülerInnen wohnortnahe Ganztagesschulen angeboten werden. Dabei strebt die neue Regierung ein ganzheitliches Konzept an. Wie es jedoch mit der außerschulischen Jugendbildung weitergeht, bleibt weitgehend unbeantwortet. Lediglich ein kurzer Passus findet sich, der besagt, dass, Zitat, vielfältige Kooperationen, Zitat Ende, mit der außerschulischen Jugendbildung und Vereinen eingegangen werden können. Nico Terenstra, Geschäftsführer der Naturschutzjugend Baden-Württemberg, sieht nicht nur Chancen in diesen Kooperationen.
In der Realität sieht es so aus, dass in der Ganztagsbetreuung das Ehrenamt ja in der Regel gar keine Möglichkeit mehr hat, außerschulische Jugendbildung zu betreiben, weil es während der Schulzeit, während der Arbeitszeit stattfindet. Ja, das heißt, all das, was die außerschulische Jugendbildung in ihrer Gesamtheit ausmacht, die ganzen Wochenenden, die Abenden, das selbstbestimmte, selbstorganisierte Lernen findet ja dann nicht mehr statt. Das ist ja ein betreutes Lernen, das für den kulturellen Bereich, wie aber auch für den Sportbereich sehr, sehr attraktiv ist, aber eben in allen anderen Bereichen kaum mehr durchführbar ist. Ja, ob das jetzt eine freiwillige Feuerwehr ist oder ob das jetzt das Rote Kreuz oder wer auch immer ist, aber insbesondere alles, was Natur- und Umweltorganisationen anbelangt.
Ein grüner Hinterhof, versteckt zwischen grauen Betonklötzen an der stark befahrenen Rotebühlstraße in Stuttgart. Lediglich ein kleines Schild weist den Weg zum Umweltzentrum. Wer die Geschäftsräume der Naturschutzjugend Baden-Württemberg besuchen möchte, muss ein bisschen die Augen offen halten und wird dort fündig, wo im letzten Sommer eine wichtige Anlaufstelle des Protestes gegen Stuttgart 21 war. Im Umweltzentrum sitzen einige Verbände. So auch der BUND-Regionalverband, der den Protest gegen das Bahnprojekt maßgeblich mitorganisierte. Zwar ist die neue Landesregierung nicht nur den Protesten gegen Stuttgart 21 zu verdanken, bei genauerer Lektüre des Koalitionsvertrages ist der Einfluss der sogenannten WutbürgerInnen jedoch deutlich herauszulesen. Bereits in der Präambel schreibt Grün-Rot, Zitat, wir verstehen uns als echte Bürgerregierung, Zitat Ende, und setzt, Zitat, auf die Innovationskraft der Schulentwicklung von unten, Zitat Ende. Das Engagement der Bürgerinnen, Schulträger und LehrerInnen vor Ort soll unterstützt werden. Die Naturschutzjugend zieht sich im Gegensatz zur schulischen Bildung in der Tradition selbstbestimmten Engagements.
In der schulischen Bildung ist es in der Regel so, dass ein Lehrer den Schülern etwas beibringt. Ja, das kann auch in Form von Projektarbeit sein, wo Schüler miteinander eben etwas lernen. Im Konzept der NAJU ist es aber verankert als Jugendverband, dass die NAJU ein Podium bietet für Jugendliche, die im Sinne eines Peer-to-Peer-Learnings sich dieses gegenseitig beibringen, ausprobieren, kreativ sind und Dinge eben bewegen, so die, wie sie sich ausgedacht haben. Und sie werden dann unterstützt und an den Stellen, wo sie eben noch keine Kompetenz haben. Das kann konkret bedeuten, bei einer Freizeit ein Team von ehrenamtlichen Freizeitenleitern, die diese Freizeit inhaltlich gestalten, die NAJU ihnen die Schulung dessen, was dafür notwendig ist, pädagogisch oder praktisch vermittelt und den Rahmen schafft, dass diese Freizeit eben stattfinden kann. Das läuft auf verschiedenen Ebenen. Einmal die Jugendlichen, die diese Freizeit leiten, die diese Freizeit konzipieren und dann auch durchführen. Und es betrifft die Teilnehmer auf den Freizeiten, wie sie kommen, die eben Freiraum haben, diese Freizeit mitzugestalten.
Im Stuttgarter Umweltzentrum arbeiten beim Landesverband der Naturschutzjugend etwa 3 bis 5 Angestellte, die die ehrenamtliche Arbeit koordinieren und unterstützen. Dazu kommen noch 2 sogenannte FÖJlerInnen, also junge Menschen, die ein freiwilliges ökologisches Jahr absolvieren. Finanziert wird die Naturschutzjugend über mehrere Töpfe. Dazu Nico Terenstra von der Naturschutzjugend Baden-Württemberg.
Die Naturschutzjugend finanziert sich zum einen über Mitgliedsbeiträge, aber zum anderen eben über den Landesjugendplan, die Zuschüsse aus der öffentlichen Hand, insbesondere für die Seminare oder Jugendleiterschulungen, wie aber auch einen Teil institutioneller Förderung. Das sind die zwei Hauptsäulen, abgesehen von den Teilnehmerbeiträgen, die die NAJU auch erheben muss für die Sommerfreizeiten. Das sind die Säulen der Finanzierung. In Zukunft haben wir natürlich Sorge, dass diese Beträge, gerade die Beträge der öffentlichen Hand, reduziert werden, was einen wesentlichen Teil der Gelder der NAJU eben ausmacht, mit über einem Drittel des Gesamthaushaltes.
Aber wie es dann tatsächlich weitergeht mit der außerschulischen Bildung, darüber lässt sich schlecht spekulieren. In bester Gesellschaft befindet sich die Naturschutzjugend immerhin im Stuttgarter Umweltzentrum. Auch beim BUND-Regionalverband wird abgewartet, wie die neue Regierung das Motto ihres Koalitionsvertrages »Der Wechsel beginnt« umsetzt. Viele StuttgarterInnen beobachten die neue Regierung jedenfalls genau, wie auf dem Online-Netzwerk der Parkschützer in vielen Statements zu lesen ist. Wird die Naturschutzjugend, wenn es nötig ist, so wie die Parkschützer auch auf die Straße gehen? Dazu Nico Terenstra von der Naturschutzjugend Baden-Württemberg.
Wir werden dieses mit Sicherheit tun. Die Jugendumweltverbände, die sich zusammengeschlossen haben, und das Jugendumweltbündnis bereiten zurzeit ein Positionspapier vor, zu dem wir gezielte Lobbyarbeit eben in der Politik machen wollen, um diese Themen dort auch reinfließen zu lassen.
Heilbronn stellt sich quer. Das ist der Name des Bündnisses, das sich am Sonntag, den 1. Mai, in Heilbronn einer Demonstration von Neonazis in den Weg stellte. Mit Sitzblockaden versuchten laut VeranstalterInnen mehr als 1000 Menschen, die Demonstration der Neonazis schon am Bahnhof zu verhindern. Die Demonstration der Neonazis war im Vorfeld über zwei gerichtliche Instanzen genehmigt worden. Die Polizei setzte sie schließlich durch. Der 1. Mai ist traditionell Internationaler Tag der Arbeit und Kampftag der Arbeiterbewegung und entstand Mitte des 19. Jahrhunderts bei Protesten zur Einführung des 8-Stunden-Arbeitstages in den USA. Der 1. Mai wurde deshalb gewählt, weil er als sogenannter Moving Day dazu genutzt wurde, Arbeitsverträge zu schließen und wieder aufzuheben. Der 8-Stunden-Arbeitstag sollte in die neuen Verträge mit aufgenommen werden. Gesetzlicher Feiertag wurde der 1. Mai in Deutschland erst 1933, als die Nationalsozialisten den eigentlich linken Arbeiterkampftag für sich instrumentalisierten. Zahlreiche Absperrgitter und Einsatzfahrzeuge der Polizei versperren bereits am frühen Vormittag den Bahnhofsvorplatz in Heilbronn. Ab 10.30 Uhr sammeln sich direkt vor dem Bahnhof immer mehr Menschen mit bunten Plakaten und Fahnen. Etwa 1000 sind es. Sogar eine Atomkraft-Nein-Danke-Fahne flattert im Wind und neben den dunklen Kapuzenpullis sind ebenso T-Shirts der Parkschützer aus Stuttgart zu sehen. Die Menschen vor dem Bahnhof werden kurz darauf von der Polizei eingekesselt, während sich eine weitere kleinere Menschenmenge vor den Absperrgittern bildet. Auf der anderen Seite sammeln sich die Neonazis, geparkte Polizeifahrzeuge versperren die Sicht. Wer es zu dieser Zeit nicht auf die richtige Seite des Neckars geschafft hat, hat fast keine Chance mehr, den Bahnhof zu erreichen. Wie der Ticker des Bündnisses Heilbronn stellt sich quer meldet, wurden bereits am frühen Vormittag an anderer Stelle eine Blockade geräumt und der Pressesprecher von Heilbronn stellt sich quer präventiv in Gewahrsam genommen. Während die Demonstration von Stadt und Deutschen Gewerkschaftsbund, DGB, um 10.30 Uhr weit außer Sicht und Hörweite der Neonazis startet, beginnt vor dem Bahnhof ein Geduldsspiel. Zwei Stunden harren die BlockiererInnen aus, ohne von der Polizei über das weitere Vorgehen informiert zu werden. Die Demonstration des DGB und der Stadt endet um 12 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Heilbronner Kiliansplatz. Eine Sprecherin des DGB erklärt sich mit den BlockiererInnen solidarisch.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, einige Gruppen, die unserem Bündnis angehören, reichte das Zeichen dieser Demonstration und Kundgebung nicht aus. Diese Gruppen riefen auch zu friedlichen Blockaden auf. Es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen zur Rechtmäßigkeit von Blockaden, auch innerhalb unseres Bündnisses. Ziviler Ungehorsam, der friedlich stattfindet, kann nicht falsch sein, auch wenn er juristisch anders bewertet und möglicherweise geahndet wird.
Menschen, die den Bahnhof verlassen wollen, werden indessen unverhältnismäßig gründlich auf Waffen durchsucht und schließlich auf die andere Neckarseite gelotst, von der aus es kein Zurück gibt. Eine polizeiliche Durchsage, die von BeobachterInnen kaum zu hören ist, bittet die Neonazis um Geduld. Um 12.30 Uhr startet ihre Demonstration. Der Kessel am Bahnhof bleibt bestehen. Hierzu ein Mitglied der Grünen Jugend.
Also die Polizei hat durch einen massiven und teilweise auch unrechtsmäßige Einkesselung viele der Blockiererinnen abgehalten, hat sie versucht, mundtot zu machen, hat Sperrgitter eingesetzt, sodass niemand mehr richtig einsehen konnte, ja, wie viele Blockiererinnen da saßen, wie es denen ging. Da wusste man wirklich sehr wenig. Das war bewusst von der Polizei so gewollt, weil sie uns eben einfach mundtot machen wollte. Außerdem war es so, dass sie die Presse zuerst nicht offiziell in das Bahnhofsviertel reinlassen wollte. Das heißt, ja, wir auch mehr oder weniger der Willkür der Polizeikräfte ausgesetzt waren. Und gerade diese eingekesselten Blockiererinnen vorm Hauptbahnhof wurden dann bis in die frühen Abendstunden auch dort festgehalten, wurden weder mit Wasser noch mit sonstigen lebensnotwendigen Sachen wie Essen oder so versorgt. Es sind einige Leute kollabiert und es ist, stellt ganz klar ein Fehlverhalten der Polizei dar.
Die Neonazis marschieren unter dem Motto der Kampagne Fremdarbeiterinvasion stoppen, Arbeitsplätze zuerst für Deutsche. Dazu aufgerufen hatte das Nationale und Soziale Aktionsbündnis 1. Mai. Dieses Aktionsbündnis besteht aus etwa 50 rechtsradikalen Organisationen und hatte bereits am 1. Mai 2009 in Ulm und 2010 in Schweinfurt zu Großdemonstrationen aufgerufen, zu denen jeweils etwa 800 bis 1000 Neonazis kamen. In Heilbronn beteiligte sich nach Angaben der Polizei etwa 740 Neonazis. Mit der Begründung der Volksverhetzung, der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und der Behinderung der freien Religionsausübung stellte die Stadt Heilbronn im Vorfeld einen Verbotsantrag der Neonazi-Demonstration beim Stuttgarter Verwaltungsgericht. Jedoch wiesen sowohl das Stuttgarter Verwaltungsgericht als auch der Verwaltungsgerichtshof Mannheim die Klage der Stadt ab, mit der Begründung, das Motto der Neonazis, Fremdarbeiterinvasion stoppen, verstoße nicht gegen den Paragraph der Volksverhetzung im Strafgesetzbuch. Wo immer die Neonazis im Verlauf ihrer Demonstration auftauchen, werden sie von zahlreichen Menschen mit Buhrufen und Pfeifen empfangen. Ein Sprecher der Neonazis skandiert »Nationaler Sozialismus« und »Nie wieder Israel«. Bernhard Löffler vom DGB Nordwürttemberg prangert die Kampagne der Neonazis in seiner Rede auf dem Heilbronner Kieliansplatz an.
Die Rechtsextremen nutzen unsere Demokratie, und die Krisenerscheinungen schamlos für ihre Zwecke aus. Sie besetzen unsere Begriffe und versuchen jedes Jahr aufs Neue, auch den 1. Mai für ihre Ziele auszubeuten. Heute, für den Aufmarsch in Heilbronn, lautet das Motto der Nazis: Fremdarbeiterinvasion stoppen, Arbeitsplätze zuerst für Deutsche. Neben der offenen, rassistischen Fremdenfeindlichkeit nehmen sich die Nazis durchaus eines aktuellen Themas an, in diesem Fall der ab dem heutigen 1. Mai 2011 gültigen europaunionweiten Freizügigkeit für Arbeitskräfte, allerdings mit der immer gleichen einfallslosen Forderung: Arbeit zuerst für Deutsche. Abgesehen davon, dass auch das sicherlich nicht das Problem lösen würde, schlagen wir Gewerkschaften und viele Parteien als Lösung einen gesetzlichen Mindestlohn nicht unter 8,50 Euro vor, eben für alle. Das würde nämlich helfen.
Ein Beispiel für die Irreführung, die die Neonazis betreiben, kann bei etwas Recherche auf dem Internetportal des Nationalen und Sozialen Aktionsbündnisses 1. Mai leicht selbst nachgelesen werden. Dieses zitiert als Beleg für eine bevorstehende Invasion von Billigarbeitskräften das TV-Magazin Report München vom 29. November 2010 mit dem Titel »Billiglohn made in Germany«. Was scheinbar seriös wirkt, bedient sich gezielt nur eines Teils der Informationen, setzt diese in einen anderen Kontext und lässt aktuelle Entwicklungen ganz außer Acht. Die sogenannte Arbeitnehmerfreizügigkeit besagt, dass ab dem 1. Mai auch für die 8 Länder, die im Rahmen der EU-Osterweiterung 2004 der Europäischen Union beigetreten sind, eine freie Arbeitswahl in Deutschland und Österreich gilt. Deutschland und Österreich sind damit die letzten EU-Länder, die die Beschränkungen für ArbeitnehmerInnen aus osteuropäischen Ländern abschaffen. In der zitierten Ausgabe von Report München geht es um deutsche Zeitarbeitsfirmen, die bereits Ende 2010 Interesse an polnischen ZeitarbeiterInnen geäußert hatten. Doch wie aus den Recherchen von Report München auch hervorgeht, ist nicht etwa die sogenannte Arbeitnehmerfreizügigkeit der EU für drohende Dumpingpreise deutscher Zeitarbeitsfirmen verantwortlich, sondern das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, das unter der rot-grünen Bundesregierung gelockert wurde. Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz machte eine Gleichbehandlung von ZeitarbeiterInnen und Festangestellten unwirksam, sobald ein Tarifvertrag der Zeitarbeitsbranche existierte, auch wenn dies ein polnischer mit deutlich geringeren Arbeitslöhnen war. Das Problem wurde jedoch erkannt und am 24. März 2011 beschloss der Bundestag die Änderung des Gesetzes zur Arbeitnehmerüberlassung. Doch diese Informationen werden von den Neonazis in ihrem Artikel vom 14. April 2011 nicht genannt. In einer Pressemitteilung des Bündnis Heilbronn stellt sich quer, kritisiert die Pressesprecherin der Grünen Jugend Heilbronn, Zitat: Es ist ein Skandal, dass diejenigen, die Zivilcourage beweisen und sich den Nazis aktiv in den Weg stellen, kriminalisiert werden, während den Faschisten der öffentliche Raum freigemacht wird, um gegen Migrantinnen zu hetzen. Zitat Ende. Die Grüne Jugend machte im Vorfeld der Sitzblockaden auf ihrer Homepage deutlich, dass das Bündnis aus zahlreichen bunten Gruppen und Einzelpersonen besteht und sich nicht in eine Schublade, sie seien alle Autonome, stecken lassen. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben etwa 450 Menschen in Gewahrsam. Ein Mitglied der Grünen Jugend zieht Bilanz.
Also wir konnten auf jeden Fall einen Teilerfolg erringen. Es war zwar leider nicht möglich, dass der Nazi-Aufmarsch komplett verhindert wurde, aber wir sind sehr zufrieden damit, dass wir unseren Aktionskonsens, nämlich den, dass wir auf alle Fälle friedlich uns den Nazis in den Weg stellen und sie blockieren wollten, den auf jeden Fall einhalten konnten. Außerdem standen einige Blockaden sehr gut und wir konnten mehrere Straßen sehr gut blockieren, die auch direkt auf der Nazi-Route lagen. Außerdem konnten wir wirklich viele Leute, also es waren weit über 1000 Blockiererinnen an dem Tag, mobilisieren. Allerdings konnten natürlich durch das massive Polizeiaufgebot die Nazis natürlich doch laufen und die Polizei hat durch ihren massiven Einsatz uns die Möglichkeit genommen, den legitimen Protest, den wir an diesem Tag, diesem Nazi-Aufmarsch entgegensetzen wollen, zu verhindern.
Das war Fokus Südwest, das Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten. Die nächste Ausgabe am Donnerstag. Am Mikrofon verabschiedet sich Lena Schöneberger.